Täterjagd in der Nachbarschaft. Der True Crime Podcast über wahre Verbrechen aus den europäischen Nachbarländern Deutschlands. Herzlich willkommen und ein liebes Salü! Mein Name ist Christelle und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Zuerst einmal ein ganz liebes Merci und Dankeschön für euer positives Feedback. Gerne könnt ihr mir auf meiner Instagram-Seite folgen. Ihr findet sie unter dem Namen Täterjagd in der Nachbarschaft, wobei das A-Umlaut jedoch mit AE geschrieben werden muss. Dort werde ich immer mal wieder Bilder zu den einzelnen Fällen einstellen. Gerne könnt ihr meinen Podcast auch auf Apple Podcast bewerten. Ich freue mich über jede Bewertung und natürlich auch über konstruktive Kritik. Heute möchte ich vorab etwas über die Strafgerichtsbarkeiten in Frankreich erzählen, die für diesen Podcast von Interesse sind. Es gibt zum einen das Tribunal de Police, das ist das Polizeigericht und das ist ausschließlich für Übertretungen der fünften Klasse, also Ordnungswidrigkeiten, die besonders schwer wiegen, aber noch kein Vergehen darstellen, zuständig und auch für einzelne im per Dekret zugewiesene Übertretungen einer niedrigeren Klasse. Dann gibt es das Tribunal Correctionnel, das ist das Zuchtpolizeigericht und ist für Rechtsverstöße zuständig, die mit Gefängnis oder Geldstrafen von mindestens 3.750 Euro sanktioniert werden. Und es gibt das Cœur d'Assises, das ist das Geschworenengericht und das ist ausschließlich für Verbrechen zuständig, die grundsätzlich mit einer Gefängnisstrafe sanktioniert werden. Es handelt sich aber, anders als Polizei- und Zuchtpolizeigericht, nicht um eine dauerhafte Einrichtung. Vielmehr treten die Geschworenengerichte nur alle 3 Monate zusammen, meist in den Hauptstädten des jeweiligen Departements. Das Geschworenengericht besteht aus 3 Berufsrichtern und 9 Geschworenen. Diese Geschworenen werden aus den jeweiligen Wahllisten der Region zusammengestellt. Jede Entscheidung, die ein Geschworenengericht trifft, muss zulasten des Angeklagten nach § 359 der Strafprozessordnung eine Mehrheit von 8-4 Stimmen haben. Es gibt auch noch die Spezialgerichte. Da gibt es das Bagatellgericht. Das ist erst 2003 geschaffen worden und ist ausschließlich mit Laienrichtern ohne juristische Ausbildung besetzt. Sie sind für alle Übertretungen der 1. und 4. Klassen zuständig und dürfen keine Freiheitsstrafen verhängen. Dann gibt es das Jugendgericht, das Militärgericht und ein aus Parlamentariern bestehende Hoher Justizgerichtshof, der vor dem Artikel 67 der Verfassung den Staatspräsidenten wegen Hochverrats anklagen darf. Und dann gibt es aus Parlamentariern und hohen Richtern bestehende Justizgerichtshof der Republik, das ist Cœur de Justice de la République, der über Klagen gegen Minister, die in ihrem Amt Vergehen oder Verbrechen begangen haben, entscheidet. Es gibt auch noch unterschiedliche Berufungsgerichte, die stelle ich euch dann vor, wenn sie für einen Fall von Interesse sein sollten. So viel zu den Strafgerichtsbarkeiten in Frankreich. Bevor ich nun in den zweiten Fall einsteigen möchte, möchte ich hier zunächst eine Triggerwarnung aussprechen. In meinem zweiten Fall werden wir den Mord an einer Mutter behandeln, sowie über den fortgeschrittenen Zustand einer Leiche, sprich über Verwesung. Und wir gehen auch in tiefere Details einer Obduktion ein. Sollte dich das triggern, so solltest du diesen Teil überspringen und auf den nächsten Fall warten. Für alle anderen steigen wir nun in den zweiten Fall ein. Der heutige Fall führt uns in das Jahr 2005, in den kleinen Ort Rolles-en-Brie. Das liegt wenige Kilometer entfernt von La Ferté-Saujoie im Département Saint-en-Marne. Das wiederum liegt 68 Kilometer von Paris entfernt. In dem kleinen Örtchen Rolles-en-Brie lebt die dreiköpfige Familie Grimmel. Das sind Nelly Grimmel, 39 Jahre alt, Christian Grimmel, 40 Jahre alt, und die gemeinsame 12-jährige Tochter Céline Grimmel. Nelly Grimmel ist Hausfrau, sie war bis zur Geburt der Tochter Sekretärin. Als Céline dann geboren wurde, gab sie ihren Beruf auf und widmete sich ganz der Familie und der Erziehung der Tochter. Christian Grimmel ist Befehlshaber bei der DGSE, das ist die Generaldirektion für äußere Sicherheit und französische Spionageabwehr. Er arbeitet in Paris. Jeden Morgen fährt Nelly Grimmel ihren Mann Christian zum Bahnhof in La Ferté-Saujoie, von wo aus er mit dem Zug nach Paris zur Arbeit fährt. Danach fährt Nelly jeden Morgen ihre Tochter Céline zur Schule. Am Nachmittag, nachdem die Schule beendet ist, holt Nelly jeden Tag ihre Tochter von der Schule ab. Und am Abend, wenn Christian Grimmel gegen 19 Uhr von der Arbeit aus Paris zurückkommt, holt Nelly ihn am Bahnhof ab. Es ist Donnerstag, der 2. Juni 2005. Wie jeden Morgen fährt Nelly Grimmel ihren Mann Christian zum Bahnhof und danach ihre Tochter Celine in die Schule. Als gegen 19 Uhr Christian Grimmel von der Arbeit aus Paris wieder am Bahnhof ankommt, ist Nelly nicht wie gewöhnlich da, um ihn abzuholen. Vergeblich versucht Christian, Nelly am Telefon zu erreichen und begibt sich daher zu Fuß auf den Weg nach Hause. Als Christian zu Hause ankommt, schaut er sich erst einmal um. Er findet den Haustürschlüssel dort, wo Nelly ihn immer dann versteckt, wenn sie sich auf ihre tägliche Joggingrunde begibt. Das findet Christian sehr besorgniserregend, denn Nelly tritt jeden Morgen gegen 10 Uhr ihre Joggingrunde an. Daher geht er zur Nachbarin Madame Salomoni und fragt, ob sie vielleicht wisse, wo sich Nelly aufhalten könnte. Madame Salomoni sagt, sie sei am Morgen etwa gegen 10 Uhr rüber zu Nelly gegangen, um ihr einen Salat für das Mittagessen zu bringen. Sie habe Nelly vor dem Haus angetroffen und dass Nelly gerade dabei war, zu ihrer täglichen Joggingrunde aufzubrechen. Als Christian dann erfährt, dass Nelly auch die gemeinsame Tochter Celine nicht wie gewöhnlich von der Schule abgeholt hat, ist Christian so besorgt, dass er beschließt, zur Gendarmerie nach La Ferté-sous-Jouarre zu gehen und Nelly als vermisst zu melden. Etwa gegen 19.45 Uhr ist Christian in La Ferté-sous-Jouarre auf der Gendarmerie und meldet seine Frau als vermisst. Er erzählt den Gendarmen von den Ereignissen. Aufgrund seiner Aussagen nehmen die Gendarmen die Sorge von Christian Grimmel sehr ernst und fahren daher unverzüglich zu dem Haus der Familie nach Rueil-Aubry. Sie finden das Familienauto vor dem Haus der Familie abgestellt. Im Auto liegt die Handtasche von Nelly. Darin sind ihr Handy, ihre Geldbörse und alle Bankkarten. Daher schlossen die Gendarmen aus, dass Nelly weggelaufen sein könnte. Gemeinsam mit Christian betreten die Gendarmen dann das Haus der Familie Grimmel. Es konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden und es war auch nichts vermisst. Als Christian mit ihnen in die Küche ging, war er sehr verwundert. Er sagte, dass die Küche in einem sehr ungewöhnlich und ungeräumten Zustand sei. Auch der Abwasch des gemeinsamen Frühstücks sei nicht gemacht. Das sei sehr untypisch für Nelly. Der Salat lag ebenfalls noch auf dem Küchentisch, also habe sie nicht zu Mittag gegessen. Bei der weiteren Begutachtung des Hauses stellte man fest, dass die Betten gemacht waren und der Rest des Hauses aufgeräumt war. Dann bemerkte Christian, dass die Laufsachen seiner Frau nicht im Haus sind. Er sagte, Nelly ginge täglich zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr laufen. Somit hatten die Gendarmen nun ein Zeitfenster, seit wann Nelly vermisst sein könnte. Sie entschieden sich, zunächst mit der Suche nach Nelly damit zu beginnen, ihre übliche Laufstrecke abzusuchen. Nelly lief insgesamt hin und zurück immer 10 Kilometer. Ihre übliche Laufstrecke befindet sich zwischen ihrem Haus in Rueil-Aubry bis zu dem Dorf Luzon-Sue. Die Laufstrecke führt teils am Wald entlang und teils an einer Straße. Entlang der Strecke werden dann auch alle Anwohner befragt und es gibt einige, die bestätigen, dass sie Nelly gesehen haben. Ein Anwohner sagt, er habe Nelly auf dem Rücksitz eines Autos gesehen und sie habe ihm gewunken. Aber diese Aussage lässt sich nicht durch andere Zeugen bestätigen. Jedoch haben alle Zeugen Nelly nur am Anfang ihrer Laufstrecke gesehen und somit wurde Nelly nur am Morgen gesehen. Niemand sah sie zurückkommen. Das wiederum empfanden die Ermittler doch sehr besorgniserregend. Sie mussten nun in alle Richtungen ermitteln. Es könnte sein, dass Nelly einen Unfall hatte oder es gab einen gesundheitlichen Vorfall, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt. Man kann aber auch nicht ausschließen, dass Nelly eine andere Strecke gelaufen ist und irgendwo verletzt liegt. Aber auch ein Verbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Daher beginnt man zunächst, die unmittelbaren Wege der Laufstrecke von Nelly zu durchkämmen. Diese Suche dauerte bis weit in die Nacht. Aber man konnte Nelly nicht finden. Daher wird am nächsten Tag, am Freitag, dem 3. Juni 2005, ein Ermittlungsverfahren wegen Entführung und Freiheitsberaubung eingeleitet. Vor Ort beginnt man mit einer groß angelegten Suchaktion. Man suchte mit Hubschraubern und Suchhunden, aber auch Taucher wurden für die Suche der Gewässer eingesetzt. Zusätzlich zu den Gendarmen, die zu Fuß die Umgebung absuchten, wurden auch 3 Reiterstaffeln abgestellt. Es gab auch Feuerwehrleute, die meldeten sich in ihrer Freizeit, um zu helfen. Und auch etwa 50 Anwohner halfen und durchsuchten die Wege und Wälder mit Stöcken ab. Aus Paris wurde auch die Kriminalabteilung zur Unterstützung angefordert. Es wurden Straßensperren errichtet und hunderte Autofahrer wurden kontrolliert. Am Samstag, den 4. Juni 2005, wurde eine Sonderkommission ins Leben gerufen und es wurde ein Ermittlerstab von 50 Beamten für diesen Fall eingesetzt. Vor Ort wurde dann von den Gendarmen und Einwohnern weiter nach Nelly gesucht. Die Sonderkommission beschäftigte sich damit, so viele Informationen wie eben nur möglich über Nelly Grimmel zusammenzutragen. Die Sonderkommission ermittelte, dass Nelly Grimmel und Christian Grimmel seit 20 Jahren verheiratet sind und sich seit der Schulzeit kennen. Nelly würde in wenigen Tagen 40 Jahre alt werden und es war auch eine große Party mit Familien und Freunden geplant. Nelly ist sehr beliebt und gilt als eine sehr gewissenhafte und zuverlässige Frau. Jeder, der die Familie Grimmel kennt, hat über die Familie und auch über die Ehe von Nelly und Christian nur Positives zu erzählen. Jeder beschreibt die Familie als sehr glücklich und sehr harmonisch. Somit schließt man ein Verbrechen innerhalb der Familie aus. Als man auch eine Woche nach dem Verschwinden von Nelly Grimmel keine Fortschritte erzielen konnte und auch der öffentliche Druck durch Berichterstattungen immer größer wurde, beraubte der leitende Ermittler Colonel Jean-Pierre Grin für Freitag, den 10. Juni 2005, eine Pressekonferenz ein. Mitten in der Pressekonferenz wurde ein Ermittler, der hinten im Saal saß, darüber informiert, dass man im Wald von Tartarelle eine Leiche gefunden habe. Das war 2 Kilometer von Nelly Grimmels normaler Laufstrecke entfernt. Da Nelly Grimmel in der Umgebung die einzige vermisste Person war, ging der Ermittlungsleiter Colonel Grin davon aus, dass es sich nur um Nelly handeln konnte und daher fuhr er sofort zum Fundort der Leiche. Der Fundort war ein etwa 100 Meter langer Waldweg, an dessen Ende die Leiche unter Ästen verborgen lag. So wie die Leiche vorgefunden wurde, war klar, dass sie dort versteckt worden sein musste. Also ging man sofort von einem Verbrechen aus. Als der Ermittlungsleiter, Colonel Jean-Philippe Grin, vorsichtig die Äste beseitigte, fand er die Leiche in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung vor. Die Leiche lag auch auf dem Bauch. Er erkannte sofort, dass die Leiche der Beschreibung von Nelly Grimmel entspricht und die Leiche trug Laufsachen, so wie Nelly Grimmel sie besaß. Der herbeigerufene Gerichtsmediziner Professor Michel Sabani nimmt vor Ort eine erste externe Untersuchung der Leiche vor. Die Leiche ist so verwest, dass keine eindeutige Identifizierung vor Ort durchgeführt werden kann. Der Kopf war fast vollständig skelettiert und auch der Oberkörper war bis zur Höhe des Zwerchfells skelettiert. Die Unterarme und die Beine befanden sich zwar auch in einem Zustand der Verwesung, aber sie waren noch gut genug erhalten, um sie später untersuchen zu können. Noch vor Ort erkannte der Gerichtsmediziner Professor Michel Sabani ein schweres Trauma an der Schläfe und der Stirn. Die Knochen waren an den Stellen zertrümmert. Auch am Hinterkopf, im Nackenbereich, konnte man die Spuren eines schweren Schlages erkennen. Dies waren offensichtliche Anzeichen eines gewaltsamen Angriffs. Die Ermittler entdeckten dann auch eine Bauchtasche an der Leiche. Diese Tasche war vor dem Bauch befestigt und wies ein Loch auf, das aussah wie ein Schussloch. Die Leiche wurde dann in das Gerichtsmedizinische Institut nach Paris gebracht. Dort entnahm man zuerst Gewebeproben für eine spätere DNA-Analyse. Dann wurde die Leiche geröntgt. Bei den Röntgenaufnahmen erkannte man an der linken Hand metallische Partikel sowie Schrotkugeln im rechten Oberarm mit einer großen Streuung und Schrotkugeln in der Bauchhöhle mit geringerer Streuung. Zudem stellte man fest, dass der Schädel eine Vielzahl von Brüchen aufwies, die nicht im Zusammenhang mit einem abgegebenen Schuss hängen konnten. Sowohl im Vorderbereich als auch im Nackenbereich mussten die Verletzungen mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt worden sein. Die Verletzungen im Nackenbereich waren etwa 3 cm lang und 3 cm breit. Sie erinnerten stark an die Form eines Gewehrkolbens. Dann fand eine äußere Leichenbeschau statt. Im Bauch, auf Höhe der Bauchtasche, befand sich ein Loch mit einer sehr kleinen Eintrittswunde, die zu der geringen Streuung der Bauchhöhle passt. Somit muss es sich bei der Bauchwunde um einen sogenannten absoluten Nahschuss gehandelt haben. Sprich, die Waffe war entweder auf dem Bauch aufgesetzt oder wurde nur mit wenigen Millimetern Abstand Entfernung abgeschossen. Da die Bauchtasche ein Loch aufwies, ging man davon aus, dass die Waffe auf die Bauchtasche aufgesetzt wurde. Diese Projektile waren alle in einem der Beckenknochen eingedrungen. Die Schussrichtung wies von unten nach oben, was darauf hinweist, dass Nelly auf dem Boden gelegen haben muss, als dieser Schuss abgefeuert wurde. Die Obduktion ergab, dass die Verletzungen an der Hand auf eine Abwehrhaltung hinweisen. Vermutlich hat sie sich vor dem Bauchschuss versucht zu schützen. Der Daumen und der Mittelfinger waren gebrochen und der Zeigefinger war abgetrennt. Die Projektile im rechten Oberarm weisen auf einen zweiten Schuss hin. Da aber hier die Verwesung zu weit fortgeschritten ist, kann man äußerlich keine Schusswunde mehr finden. Bei der inneren Leichenschau findet der Gerichtsmediziner Professor Michel Sapané im Oberarm 6 Schrotkugeln. Die Distanz der Kugeln von der obersten bis zur untersten Kugel betrug gute 20 cm. Somit weiß man, dass dieser Schuss nur durch einen Fernschuss entstanden sein kann. Die Ballistik konnte dadurch auch die Reihenfolge berechnen. Der Schuss in den Oberarm muss zuerst stattgefunden haben. Denn dort, wo der Bauchschuss eintraf, befanden sich lebenswichtige Organe wie die Lunge, die Leber und die Nieren. So ein Schuss führt unmittelbar zu einem Kreislaufkollaps. Als Nelly dann auf dem Boden gelegen hat, muss der Schlag auf den Kopf stattgefunden haben. Das alles sprach zu einer vorsätzlichen Tötung. Die Obduktion ergab zudem auch, dass es keinen sexuellen Übergriff gegeben hatte. Das spätere DNA-Ergebnis bestätigte dann auch, dass es sich bei der Leiche um Nelly Grimmel handelte. Als die Ermittler dann das Obduktionsergebnis erhalten haben, gingen sie davon aus, dass es keine geplante Tat war. Es muss sich um eine Zufallstat gehandelt haben. Durch die Tatsache, dass die Leiche auch in unmittelbarer Nähe der Laufstrecke gefunden wurde, vermutete man, dass der Täter aus der Gegend stammt. Am Samstag, dem 11. Juni 2005, meldet sich dann ein Paar bei der Polizei. Sie sagen aus, sie wüssten, wer der Täter gewesen sei. Ein Freund habe ihnen gesagt, dass er Nelly Grimmel ermordet habe. Sie seien gerade beim Abendessen gewesen, als im Fernsehen über den Fund von Nelly Grimmels Leiche berichtet wurde. Da habe der Freund gesagt, Zitat, »Ich habe Mist gebaut«, die Frau, die getötet wurde, das war ich. Zumindest war ich dabei. Zitat Ende. Diese Zeugenaussage wird sehr ernst genommen, denn das Paar konnte auch Details benennen, die nicht veröffentlicht wurden. Sie sagten, dass dieser Freund ein gewisser Serge Maté sei. Serge Maté ist 26 Jahre alt. Er wurde geboren am 24. Mai 1979 und er lebt in Roubaix. Das sind 17 Kilometer von dem Tatort entfernt. Er lebt alleine, hatte keine Familie, keine Kinder und er war arbeitslos. Mehr wusste man nicht über ihn, er war bisher nicht polizeibekannt. Am Sonntag, dem 12. Juni 2005, wurde Serge Maté festgenommen. Schon nach wenigen Minuten im Verhör gab Serge Maté die Tat zu. Er schien erleichtert darüber zu sein, dass er sich offenbaren konnte. Er sagte aus, er habe zusammen mit seinem Komplizen Patrick Gâteau die Tat begangen. Die Tat habe sich wie folgt abgespielt. Am Donnerstag, dem 2. Juni, sei er mit Patrick Gâteau in dessen Auto unterwegs gewesen. Sie seien durch die Gegend gefahren, um einen Coup zu landen. Dabei hätten sie auch Ausschau gehalten nach einem Haus, in das sie hätten einbrechen können. Als sie ein Wohnhaus gefunden hatten, in das sie hätten einbrechen können, war dies jedoch nicht möglich, weil dort ein Hund war, der sie verjagt hatte. Dann seien sie plötzlich unterwegs auf Nelly Grimmel gestoßen, die an der Straße joggte. Beim Vorbeifahren haben sie gesehen, dass Nelly eine Bauchtasche vor sich trug. Und sie dachten, dass sich in der Bauchtasche etwas befinden könnte, das man habe stehlen können. Daher haben sie gewendet und an einer Stelle gewartet, die Nelly passieren musste. Als Nelly dann vorbeigekommen ist, haben sie sie gezwungen, ins Auto zu steigen. Und sie haben sie gezwungen, ihnen ihre Adresse zu geben, da sie dort einbrechen wollten. Doch als sie dann an dem Haus der Familie Grimmel angekommen seien, hätten die Anwesenheit der Nachbarn die Sache zu heiß gemacht. Daher hätten sie beschlossen, weiterzufahren in den Wald von Tartarell. Sie seien tief in den Wald mit ihr gefahren. Und dort hätten sie dann die Bauchtasche von Nelly durchsucht. Dann hätten sie festgestellt, Zitat, dass sie nur lausige 20 Euro dabei hatte, Zitat Ende. Sie haben ihr alles abgenommen, was sie dabei gehabt hatte, einen alten Walkman, eine Sportuhr und die 20 Euro. Aber, da Nelly ihr Gesicht gesehen hatte, hätten sie keine andere Wahl gehabt, als sich ihrer zu entledigen. Sie mussten sie loswerden. Und so haben sie sie töten müssen. Doch Serge wäre nicht bereit gewesen, sie einfach zu töten und habe sie mit einem Stück Holz bewusstlos geschlagen. Trotzdem soll Patrick darauf bestanden haben, sie zu töten und sie somit zum Schweigen zu bringen. Daher habe Patrick dann auf Nelly geschossen. Die Ermittler konnten diese Aussage nicht glauben, da die Obduktion diese Aussage widerlegte. Aber nun mussten sie Patrick Gâteau finden. Wer war Patrick Gâteau? Er war 50 Jahre alt, verheiratet und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Patrick ist polizeibekannt und hat im Gegensatz zu Serge Maté ein sehr langes Strafregister. Außerdem wurde er auch schon einmal wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt. 3 Stunden nach der Verhaftung von Serge Maté wurde Patrick Gâteau verhaftet. Patrick stritt jedoch im Verhör jede Beteiligung an dem Mord an Nelly Grimmel ab. Nun mussten die Ermittler also herausfinden, wer von den beiden gelogen hatte. Um die jeweilige Rolle der beiden in dem Mordfall aufzuklären, brauchen die Ermittler handfeste Beweise. Daher ordnete der Ermittlungsrichter an, dass man die Wohnungen der beiden Verdächtigen durchsuchen sollte. Bei der Durchsuchung der Wohnung von Serge Maté fand man eine Sportuhr, die der Beschreibung von Nelly Grimmels Uhr entsprach. Bei der Durchsuchung von Patrick Gâteaus Wohnung fand man ein paar blutbefleckte Handschuhe, die natürlich beschlagnahmt wurden. Und auch das Auto von Patrick Gâteau wurde durchsucht. Es fiel sofort auf, dass es frisch gewaschen wurde. Das Auto wurde ebenfalls beschlagnahmt und umgehend von den Experten des Kriminalinstitutes durchsucht. Das Auto interessierte die Ermittler auch deswegen, weil ein Zeuge ausgesagt hatte, Nelly am Tag ihres Verschwindens auf dem Rücksitz eines Autos gesehen zu haben. Nach den Durchsuchungen konnten mehr und mehr Beweise gegen Patrick Gâteau und Serge Maté gefunden werden. Daher wurden auch die Vernehmungen wieder weiter fortgesetzt. Als man nun Patrick Gâteau mit den Beweisen und der Aussage seines Komplizen konfrontiert hatte, bricht seine erste Geschichte in sich zusammen. Auch seine neue Version der Ereignisse widerspricht der seines Komplizen. Patrick Gâteau sagt, nicht er habe Nelly Grimmel ermordet, sondern Serge Maté. Er soll sie zuerst mit dem Gewehr niedergeschossen haben und dann mit einem Stück Holz auf sie eingeschlagen haben. Die Ermittler wussten nun zwar, dass die beiden in den Mord verwickelt waren, aber noch wusste man nicht, wer von ihnen geschossen hatte. Man setzte also die Befragungen von Patrick Gâteau intensiver fort, weil man wissen wollte, wer geschossen hatte und wo sich die Tatwaffen, das Gewehr und das Holzstück befanden. Nach vielen Stunden des Verhörs rückte Patrick endlich damit raus, wo er das Holzstück versteckt hatte. Die Ermittler fanden dann auch tatsächlich 8 Kilometer entfernt ein Stück Holz eingepackt in einem Müllsack. Patrick gibt auch zu, bei sich zu Hause im Gemüsegarten die Waffe versteckt zu haben. Und man findet tatsächlich im Gemüsegarten eine Flinte mit abgesägtem Lauf in einem Mühlsack vergraben. Das Gewehr wird von den Kriminaltechnikern überprüft, da man auf den ersten Blick keinerlei Blutspuren erkennen konnte. Daher wurde das Gewehr mit Luminol besprüht und das Ergebnis war positiv. Sowohl auf dem Lauf als auch auf dem Kolben wurden Blutspuren gefunden. Allerdings konnte man leider keine DNA-Spuren sicherstellen. Daher wird nun eine Verteilungsanalyse der Blutspuren angeordnet. Dadurch stellte man fest, dass an der Mündung kleinere Blutspurenspritzer von etwa 1 Millimeter Größe gefunden wurden und dass dies nur sogenannte Rückspritzer sein konnten. Solche Rückspritzer entstehen immer dann, wenn ein Projektil auf den Körper trifft und das Blut dann zum Lauf der Waffe zurückfliegt. Diese Erkenntnis deckt sich auch mit dem Obduktionsbericht der Bauchwunde, die als Aufsatzschusswunde, also als Nahschuss, beschrieben wurde. Die Blutspuren auf dem Kolben können nicht von einem Schuss herrühren, da die Blutflecken am Kolben einen größeren Durchmesser haben und somit bei niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit entstanden sein müssen, also mit geringerer Beschleunigung als bei der Abgabe eines Schusses. Somit müssen diese Blutspuren von Schlägen entstanden sein. Und auch dieses Ergebnis deckt sich mit dem des Obduktionsberichts. Das Ergebnis der DNA-Proben der Handschuhe, welche bei Patrick Gâteau gefunden wurden, bestätigten, dass es sich um das Blut von Nelly Grimmel handelte. Und auch die gefundenen Fasern und Haare im Auto von Patrick Gâteau bestätigten, dass es sich um das Haar von Nelly Grimmel und um die Fasern ihrer Laufsachen handelte. Am Dienstag, dem 14. Juni 2005, also 12 Tage nach dem Verschwinden von Nelly Grimmel, werden Serge Maté und Patrick Gâteau wegen Entführung, Freiheitsberaubung und Mordes angeklagt. Man wusste zwar immer noch nicht, wer von den beiden letzten Endes den Mord begangen hatte, aber man wusste, dass diese beiden in den Mordfall verwickelt waren. Die Ermittler hatten es mit 2 völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Da war auf der einen Seite der dominante Patrick Gâteau, der schon vorbestraft war und ein sehr langes Strafregister hatte, und auf der anderen Seite Serge Maté, der noch nie in seinem Leben polizeilich vorgefallen ist. Im Laufe der Ermittlungen fanden dann die Ermittler heraus, dass Patrick Gâteau trotz einer lebenslangen Haftstrafe im Jahre 2003 auf Bewährung entlassen wurde. Und sie fanden heraus, dass der erste Mord im Jahre 1990 an der damals 49-jährigen Mutter Janine Brunel, den er ebenfalls mit einem Komplizen begangen hatte, den Umständen des Mordes an Nelly doch sehr ähnelte. Und auch an dem damaligen Mord spielte Patrick Gâteau seine Beteiligung herunter. Durch die vorzeitige Entlassung von Patrick Gâteau gab es auch eine Welle der Empörung in der Öffentlichkeit. Und im Rahmen seiner Kampagne gegen Straf- und Rückfälligkeiten von Tätern bringt sich nun auch der damalige Justizminister von Frankreich, Nicolas Sarkozy, ein. Und er zögerte nicht, die Arbeit der Gerichte in Frage zu stellen. Nicolas Sarkozy sagte damals im TV-Sender France, Zitat, »Wie kann es denn eine Macht geben, die Macht der Richter, die ohne Verantwortung ist?« Zitat Ende. Er ging auch noch weiter. Er forderte, dass in die Entscheidungen über die Entlassungen auf Bewährung von Verurteilten neben dem Richterkolleg und den Gerichtsexperten auch die Opfervereinigungen eingebunden werden müssen. Die Opfervereinigungen waren bisher nur in dem Berufungsverfahren gegen eine Entlassung auf Bewährung vertreten. Außerdem forderte der damalige Justizminister Sarkozy, für Multi-Wiederholungstäter solle es überhaupt keine vorzeitige Entlassungen mehr geben. Somit wurde Patrick Gâteau zum Sinnbild des Justizirrtums, einen Täter zu früh auf freien Fuß zu lassen und dieser so die Möglichkeit erhält, eine weitere Tat zu begehen. Durch diesen Fall gab es dann auch einen Wendepunkt in den Beurteilungen von vorzeitigen Entlassung auf Bewährung. Und während die Öffentlichkeit und die Politik nun nach Lösungen suchte, um zukünftig solche Justizirrtümer zu vermeiden, beschuldigten sich die beiden Verdächtigten Serge Maté und Patrick Gâteau unentwegt gegenseitig mit immer wieder neuen Versionen. Jede vorgebrachte Version musste genauestens überprüft werden, konnte aber immer wieder widerlegt werden. Es gab Versionen darüber, dass Nelly Cremel in Drogengeschäfte verwickelt gewesen wäre. Es gab Versionen darüber, dass Nelly Cremel im Rotlichtmilieu unterwegs gewesen sei. Und es gab auch eine Version darüber, dass Patrick Gâteau eine Affäre mit Nelly Cremel hatte. Die beiden Täter versuchten mit allen Mitteln, Nelly Cremel in ein negatives Licht zu rücken. Aber jede gebrachte Version wurde von den Ermittlern genauestens überprüft und konnte immer wieder widerlegt werden. Die Ermittler konnten beweisen, dass Nelly Cremel noch nie Kontakt zu Serge Maté oder Patrick Gâteau gehabt hatte und dass sie sich definitiv nicht kannten. Am 12. Dezember 2005, also ein halbes Jahr nach dem Mord an Nelly Cremel, wird dann ein neues Gesetz beschlossen, das Maßnahmen gegen Rückfälligkeiten verschärft. Durch dieses Gesetz wurde vor allem für die gefährlichsten Straftäter die Pflicht zum Tragen einer Fußfessel eingeführt. Am 2. Juli 2006 gibt Serge Maté plötzlich zu, den Mord an Nelly Cremel begangen zu haben. Er schreibt aus dem Gefängnis heraus einen Brief an den Ermittlungsrichter, in dem er detailliert aufschreibt, wie er vorgegangen ist. Dabei gibt er an, von Patrick Gâteau dazu gezwungen worden zu sein. Er schrieb, Zitat, »Ich stand Madame Cremel gegenüber und Patrick Gâteau hatte eine Pistole auf mich gerichtet. Und er schrie, worauf wartest du? Da habe ich geschossen, unter Tränen. Gâteau hat immer noch auf mich gezielt und geschrien, bring sie zum Schweigen, bring sie zum Schweigen. Und ich habe ihr zweimal mit dem Querkolben rechts auf den Kopf geschlagen. Gâteau brüllte wie ein Irrer, nimm ein Stück Holz. Ich habe also ein Stück Holz genommen und ihr dreimal auf den Kopf geschlagen. Zitat Ende. Am 9. Juni 2008 wurde vor dem Cœur d'Assises, also vor dem Geschworenengericht in Moulins, der Prozess gegen Patrick Gâteau und Serge Maté eröffnet. Am 16. Juni 2008 sagte die dann damals 15-jährige Céline Cremel gegen die mutmaßlichen Mörder ihrer Mutter aus. Diese Entscheidung hatte sie 2 Monate vorher getroffen. Sie sagte im Zeugenstand, wie sehr sie ihre Mutter vermisse. Zitat: Ich möchte damit einer wundervollen Frau und großartigen Mutter Tribut zollen. Ich möchte dem Menschen Tribut zollen, der mir das Leben schenkte, und gegen die Menschen aussagen, die ihr eigenes Leben so grausam genommen haben. Meine Mutter und ich standen uns sehr nah. Wir haben zusammen gemalt. Ich habe durch sie die Ölmalerei kennen und lieben gelernt. Wir haben getanzt, Filme angesehen. Meine Mutter war meine Heldin. Sie wurde zu meinem Schutzengel. Ich vermisse sie so sehr. Als ich erfuhr, dass sie verschwunden war, habe ich immer noch gedacht, dass sie zurückkommen wird. Und als Papa mir dann erzählt hatte, dass sie gefunden wurde, wusste ich nicht, dass es keine Mutter mehr geben würde, dass es keine Umarmungen, keine Wärme, keine Unterstützung meiner Mutter mehr geben würde. Erst bei der Beerdigung war mir klar, in diesem Sarg lag meine Mutter und ich würde sie nie mehr sehen. Und es tut noch heute sehr weh. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird mir klar, dass wir meine Mama nie wieder sehen werden. Aber ich möchte keine Rache und keinen Hass, was die Mörder meiner Mutter betrifft. Ich war die ganze Zeit wütend auf sie, aber ich will keine Rache, denn mein Leben wäre dann noch schlimmer. Zitat Ende. Céline und ihr Vater Christian Grimmel nahmen als Nebenkläger an dem Prozess teil. Und so erfuhr Céline alle grausamen Details der Ermordung an ihrer Mutter. Der Zeuge, der damals Nelly Grimmel auf dem Rücksitz des Autos von Patrick Gatto sah und dem sie zugewunken hatte, machte ebenfalls eine Aussage. Er sagte, dass er noch heute darunter leidet, dass er nicht erkannt hatte, dass Nelly ihm nicht freundlich entgegenwinkte, sondern voller Panik seine Aufmerksamkeit und seine Hilfe erhalten wollte. Er sagte, dass er noch heute unter extremen Schuldgefühlen leidet, denn er sei sich sicher, wenn er erkannt hätte, warum Nelly Grimmel ihm tatsächlich gewunken hatte, würde sie heute noch leben. Sein Leben würde nie mehr so sein wie vorher, weil er einfach mit dieser Schuld nur sehr schwer leben könne. Der Staatsanwalt sagte in seinem Plädoyer unter anderem, dass er sich zwar sicher ist, dass Serge Mathé niemals diesen Mord begangen hätte, wäre er nicht mit Patrick Gatto unterwegs gewesen. Aber er sagte auch, dass Serge Mathé dennoch diesen Mord hätte verhindern können, denn er hatte eine Wahl. Er hätte die Wahl gehabt, den Mord an Nelly Grimmel zu verhindern. Er hatte die Wahl gehabt, ihr Leben zu beschützen. Doch anstatt ihr Leben zu schützen, hatte er es ihr auf so brutale Weise genommen, weil er zu feige war. Er hätte die Wahl gehabt. Und doch hatte er sich entschieden, Nelly zu ermorden. Zu Patrick Gatto sagte der Staatsanwalt unter anderem, er ist sich sicher, dass diese Tat für Patrick Gatto nichts anderes als ein Vertuschungsmord war. Denn Patrick Gatto wusste genau, Nelly Grimmel hatte sein Gesicht gesehen und somit wäre bekannt geworden, dass er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hätte. Er hätte daher den Rest seiner lebenslänglichen Haftstrafe verbüßen müssen. Der Staatsanwalt sagte, er ist sich sicher, dass Nelly Grimmel nicht wegen einem alten Walkman, einer wertlosen Sportuhr und 20 Euro ermordet wurde, sondern weil Patrick Gatto und Serge Mathé ihre Taten vertuschen wollten. Am 11. Juli 2008 wurde Patrick Gatto zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Eine Entlassung innerhalb der ersten 22 Jahre ist ausgeschlossen. Serge Mathé wurde zu einer Freiheitsstrafe von 30 Jahren verurteilt. Eine Entlassung innerhalb der ersten 16 Jahre ist ausgeschlossen. Keiner der beiden Verurteilten hat Berufung eingelegt. Durch den Auftritt von Céline Grimmel als Zeugin wurde damals in Frankreich eine Debatte gestartet. Diese hieß, sollte man den Kindern die Wahrheit sagen? In dieser Debatte mit einigen Teilnehmern wurde unter anderem auch gesagt, dass man ja auch den Weihnachtsmann den Kindern nicht verraten würde und dass es besser sei, den Kindern nicht immer die Wahrheit zu sagen. Aufgrund dieser Aussage schrieb Céline Grimmel dem Fernsehsender dieser Debatte einen Brief. In dem Brief stand unter anderem, Zitat, »Ich war die Einzige, die nicht wusste, was mit meiner Mutter geschehen war, als alle anderen es schon wussten. Und ich war die Letzte, die erfahren hatte, dass meine Mutter gestorben ist. Als mein Vater mir nicht alles erzählt hatte, da hatte ich wirklich sehr gelitten.« Daher plädiere ich dafür, den Kindern die Wahrheit zu sagen. Zitat Ende. Céline Grimmel ist heute 28 Jahre alt. Christian Grimmel ist heute 56 Jahre alt. Er arbeitet noch immer in Paris bei der DGSE. Das war der zweite Fall meines Podcasts. Der Mord an einer Mutter, der vielleicht nie passiert wäre, hätte die Justiz nicht den Irrtum begangen, Patrick Gatto, ein hinlänglich straffälliger und zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder, frühzeitig auf Bewährung zu entlassen. Und ein Mordfall, der zum Wendepunkt in den Beurteilungen von vorzeitigen Entlassungen auf Bewährungen geführt hat. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch einen Fall gab, der die Gesetze und die Justiz verändert hat. Teilt mir gerne auf Instagram eure Meinung zu diesem Fall mit und wenn ihr wisst, ob es so einen Fall gab, würde mich das sehr interessieren. Dieser Fall hat auch gezeigt, dass auch Familienangehörige und Zeugen noch nach vielen Jahren sehr unter einer Tat leiden. Daher möchte ich an dieser Stelle nochmal an meinen zweiten Teil des Podcasts verweisen, in dem ich mitteile, wo man sich hinwenden kann, wenn man unter solchen Taten leidet. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, diese Art meiner Vortragung der Fälle gefällt dir. Du kannst mir auch dazu gerne deine Meinung auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Instagram-Seite hinterlassen. Scarlett und ich sagen nun Dankeschön fürs Zuhören. Wir arbeiten schon wieder an dem nächsten Fall und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und passt auf euch auf. Merci, au revoir und salut, eure Christelle.